Hi, du bist hier beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbischall. So schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir von Herzen eine ermutigende Zeit mit dieser Predigt. Ich wünsche dir, dass dich diese Predigt weiterbringt, dass sich diese Predigt ermutigt, dass sie dich in deinem Glauben zu Jesus bestärkt. Ja, dass sie dir aufzeigt, wie viel Potenzial Gott, der Vater, in dein Leben hineingelegt hat. Hey, wenn du mehr über uns als Gemeinde erfahren möchtest, dann komm doch in unsere Gottesdienste oder such dir eine Kleingruppe. Aber jetzt genug der warmen Worte. Ich wünsche dir eine gesegnete Zeit mit dieser Predigt.
Oder wie die toten Hosen sagen, ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Ich stelle keinen Antrag auf Asyl, meinetwegen bleibe ich hier. Das ist übrigens ein sehr interessantes Lied, sich da mal den ganzen Text anzugucken. Wo man sieht, also entweder haben sie nur Dummheiten geschrieben oder sie sind wirklich auf einer Suche. Ich glaube, sie sind auf einer Suche. Der ganze Text, wo sie einfach nicht kapiert haben, was Glaube ist. Also man könnte eigentlich dieses Lied nehmen und mal gegenteilig nehmen und dann einfach predigen drüber. Was ist Sanftmut? Heißt Sanftmut Passivität, sich alles gefallen lassen? Jolie hat es in der Einleitung gesagt, so er tat seinen Mund nicht auf, er hat sich irgendwie alles gefallen lassen. Ist das wirklich erstrebenswert? Ist das das, was wir wollen? Eine Passivität? Ist es nicht doch ein Feigling? Also sollen wir jetzt Jesus als Feigling nehmen und ihm nachfolgen und uns ducken, wenn es drauf ankommt? Ist Sanftmut religiöses, stures Befolgen von Regeln, ohne eigenen Willen, ohne eine eigene Meinung, einfach hinterhergehen, ohne nachzudenken, so gedemütigt, geduckt? Wir werden sehen. Sanftmut. Ja, sanft und Mut steckt da drin. Sanftes, weiches, mildes Gemüt. Daher kommt das. Und tatsächlich hat Mut auch was mit Gemüt zu tun, vom Deutschen her. Es geht um eine Sanftheit, um eine Weichheit, um was Mildes. Hat übrigens ganz, ganz viel mit Demut zu tun. Und da wieder auch die Brücke von vor 2 Wochen, waren es glaube ich, als wir auch über Jesus als dienendes Beispiel gesprochen haben. Hat ganz viel miteinander zu tun, ist nicht ganz genau das Gleiche, aber ist doch sehr, sehr ähnlich. Im Alten Testament, im hebräischen Denken, gibt es scheinbar gar kein Wort dafür. Für Sanftmut an sich, sondern da ist es gleichzusetzen mit Demut. Hat von dem her tatsächlich ganz, ganz viel miteinander zu tun. Ich habe es mal so ein bisschen definiert, eine innere Sanftheit unabhängig von Umständen. Und als innere Sanftheit habe ich mal noch dazu geschrieben, vom Herz her. Also es hat was mit dem Herz zu tun. Das Gemüt hat auch was mit dem Herz zu tun. Das geht nicht einfach nur ja, vom Kopf her, vom Denken her, sondern hat tatsächlich was mit dem Herz zu tun. Und auch da haben wir ja vorher schon was drüber gehört. Und eine innere, vom Herzen her, Sanftheit, gerade in Zeiten von Angriff und Trubel. Ist interessant, das Wort, das im Griechischen steht, wird auch bei Tieren benutzt, wenn sie zahm sind oder zutraulich. Da ist was von Vertrauen da, da ist was da, dass das, was vielleicht sogar in ihnen steckt, von Natur aus, gar nicht so sehr zum Zug kommt, weil es einfach eine Vertrautheit da ist. Na, so ein sanftmütiger Wolf wäre dann vielleicht ein Schoßhund. Und dieses Gemüt, was da in ihm drin steckt, ist ja nicht, dass es nicht irgendwo noch in ihm drin steckt, sondern er hat sozusagen sein Herz unter Kontrolle und aus dem heraus ist er zutraulich. Und da gibt es ja noch ganz andere Tiere, die man bändigen kann. Wie Jakobus auch sagt, man kann eigentlich alles bändigen, außer die menschliche Zunge. Das habe nicht ich gesagt, das sagt Jakobus. Demut ist ein bewusstes, sich selbst zurücknehmen und andere über sich stellen. Und Sanftmut ist eine milde Art anderen gegenüber, eine Freundlichkeit. Also, seht ihr, das hat schon einiges miteinander zu tun. Also nicht durch Gewalt zum Ziel kommen, sondern durch Güte und Milde. Ich glaube, Sanftmut ist gelebte Liebe. Ist Liebe, die aus dem Herz heraus gelebt wird und umgesetzt wird. Das ist Sanftmut. Und nochmal, was ich auch vor 2 Wochen schon gesagt habe, ihr, die ihr da wart, habt es vielleicht noch im Kopf, the Upside Down Kingdom. Da sehen wir wieder, das Reich Gottes funktioniert andersrum. Das ist nämlich eben nicht das, was wir beobachten, wenn wir gern Russland gucken oder sonst irgendwo in irgendwelche Mächte und Mächtigen der Welt, da sehen wir eben nicht diese Sanftmut, sondern da sehen wir gerade das Gegenteil. Da sehen wir eine Härte, eine Hartherzigkeit, ist auch ein Stück weit das Gegenstück dazu, ne? Nicht sanftmütig, sondern hartherzig. Aber im Reich Gottes ist Sanftmut der Ziel, der Weg, oder beziehungsweise ja, der Weg zum Erfolg, und es ist unser Weg, auf dem wir auch laufen lernen sollten. The Upside Down Kingdom. Und Matthäus 5, Vers 5 verspricht, da verspricht Jesus als Verheißung: Glückselig, also glücklich zu preisen, sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Jesus sagt: Glücklich bist du, wenn du Sanftmut gelernt hast, wenn du sanftmütig bist, denn dann wirst du das Land ererben. Hier gibt es eine Verheißung auf Sanftmütigkeit, ein Erben des Landes, eine Ewigkeitsperspektive. Und das finde ich ganz schön, dass da eine Verheißung dahinter steckt. Von dem her, nur die Weichen kommen in den Garten, wenn man es so nimmt. Okay, lasst uns von Jesus lernen. Und ich möchte nochmal zwei Bibelverse vorneweg stellen, die einfach grundsätzlich gelten, aber auch gerade dann, wenn wir uns die Eigenschaften Jesu angucken, ganz besonders. Es geht nämlich nicht um stures Kopieren und Nachmachen, sondern durch Anschauen und verwandelt werden. Und das ist ein Schlüssel für unser Christsein schlechthin. In dem Moment, wo wir anfangen nachzumachen, werden wir scheitern. Vielleicht lernen wir Aspekte, vielleicht werden wir sogar besser. Und ich glaube auch, Tugenden, auch Sanftheit, ein weiches Miteinander, das kann man sich schon ein Stück weit antrainieren. Aber nur wenn es aus einem veränderten Herz herauskommt, kann es tatsächlich funktionieren. Und dieses veränderte Herz können wir uns nicht antrainieren. Wir können nicht ins Fitnessstudio gehen und Herzübungen machen. In dem Sinne geht nicht. Von dem her, es geht nicht um stures Kopieren und Nachmachen, nicht um Religion, sondern es geht um Anschauen und verwandelt werden durch Beziehung. Und Jesus anschauen. 2. Korinther 3, Vers 20. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt, umgestaltet in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Da sehen wir schon, das liegt gar nicht an uns. Beim Anschauen, während wir anschauen, während wir wandeln, werden wir durch den Heiligen Geist umgewandelt, verändert. Hebräer 12, 1 bis 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns nun jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, ist übrigens auch wichtig, dass wir von der Sünde uns abkehren, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir uns anstrengen und alles geben, damit wir es endlich hinkriegen. Nein, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der von ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete und der sich zu Rechten des Thron Gottes gesetzt hat. Mit einem Feigling hat es nichts zu tun. Mit einem Weichei hat das nichts zu tun. Das ist nicht Feigling, sondern das ist mutig, sanftmutig, das zu erdulden und trotzdem weich zu bleiben und sein Herz nicht zu verhärten und selbst am Kreuz noch zu beten und zu Gott sagen: Rechne ihnen die Schuld nicht an, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist wahrscheinlich das Extreme überhaupt von Sanftmütigkeit. Noch im Angesicht des Todes, in dem nicht mal nur einfach sterben, sondern ermordet werden, noch zu sagen: Herr, oder für die beten, die es einem antun, rechne es ihnen nicht an. Somit lade ich euch nach wie vor ein, lasst uns auf Jesus gucken. Jetzt hier. Aber das ist eben nur ein kleiner Sprungbrett oder eine kleine Animation, ein kleines Beispiel für das, was wir uns vielleicht auch gegenseitig immer wieder zusprechen müssen, wo wir uns auch gegenseitig helfen können, dürfen, müssen. Nach dem Gottesdienst, während der Woche, immer. Im Gespräch bleiben, in der Gemeinschaft, miteinander Jesus anschauen und den anderen vielleicht auch zu Jesus tragen, wenn er ein Problem hat und nicht draufhauen. Jetzt wisst ihr alles, was in Matthäus 11, Vers 28 steht, weil das hat der Sven vorher schon gesagt. Ich lese euch den Text auch vor, noch ein bisschen ein paar Verse drumherum. Matthäus 11, Vers 25 bis 30. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren möchte. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken, das heißt zur Ruhe bringen. Nehmt auf euch mein Joch, das ist ein biblisches Beispiel oder Bild für Dienst, das Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus selber sagt, kommt her zu mir, kommt her, guckt, schaut, beobachtet, lasst euch verändern. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, jemand hier, auf den das nicht zutrifft in irgendeiner Art und Weise, kommt her zu mir alle, ich will euch Ruhe bringen. Nehmt auf euch mein Joch, stellt euch unter meinen Dienst, geht mit mir zusammen den Weg. Ein Joch verbindet zwei oder mehrere Tiere, in der Regel zwei. Das Stärkere trägt den Schwächeren mit. Deswegen das Joch Jesu im Vergleich zu dem Joch der Religion, zu dem Joch der Unterdrückung, zu dem Joch der Sklaverei, zu dem Joch der Gesellschaft, ist leicht. Wir dürfen nicht nur auf Jesus schauen, wir dürfen mit Jesus gehen, wir dürfen wissen, dass er mit uns unterwegs ist. Er spannt uns nicht in ein Joch und lässt uns den Karren ziehen, sondern er spannt sich mit uns vor den Karren und geht uns voraus. Das ist ein riesengroßer Unterschied zwischen Chef und Leiterschaft. Ein Chef sagt, macht. Ein Leiter sagt, lasst uns machen. Jesus geht voran auf dem Weg der Lebensbahn. Er ist mit uns drin und er ist im Laufen, ist er dabei und zeigt uns durch seine sanftmütige Art, wie es funktioniert. Somit diese Einladung, mit ihm unterwegs zu sein. Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Sein Dienst, seine Ministry, seine ganze Bewegung, Reich Gottes, ist geprägt von Sanftheit und von Demut. Hier geht es nicht darum, das Recht des Stärkeren. Hier geht es nicht darum, eine reinzuhauen und mal auf den Tisch zu hauen, obwohl er auch den Tisch von den Händlern umgeschmissen hat. Spannend, das auch ein bisschen unter einen Hut zu kriegen. Die Sanftheit Jesu heißt nicht, dass er nicht auch mal auf den Tisch gehauen hat. Interessant. Kommt her, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Johannes 18, Vers 36. Und Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt, das sagte er zum Pilatus. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Pilatus hat es ein bisschen rauskitzeln wollen. Ich glaube, der wäre beeindruckt gewesen, hätte ihn gerne freigelassen. Hätte Jesus nach menschlichen Spielregeln funktioniert und hätte er nicht sanftmütig, sondern in offensichtlicher Power reagiert und hätte reingehauen, dann wäre der Pilatus vielleicht sogar ehrfürchtig niedergekniet, ich weiß es nicht. Die Jünger selber haben das oft gedacht. Also vom Judas ist es ziemlich sicher, dass er gedacht hat, Jesus baut hier sein Reich und ich bin mittendrin. Er wollte es vielleicht sogar ein bisschen rauskitzeln. Aber Jesus sagt, mein Reich ist anders. Mein Reich funktioniert nicht so. Mein Reich kommt von unten. Es erhebt und nicht von oben bedrückt. Jesus hebt uns empor und drückt uns nicht nieder. Das sind unterschiedliche Modelle und eigentlich nur eins davon ist tatsächlich weltenverändernd. Wie funktioniert die Welt? Die Welt funktioniert, indem sie kämpft für mich und gegen andere. Also man kämpft für sich und gegen andere. Gewalt, Zorn, Manipulation, alles tun, um ans Ziel zu kommen. Das sind weltliche Mächte, das sind weltliche Sachen und wie oft passen wir da selber rein? Wie oft funktioniert sogar Gemeinde so, dass wir kämpfen für uns und gegen andere, dass wir manipulieren, dass wir alles tun, um ans Ziel zu kommen. Also jetzt nicht, dass Gemeinde immer so ist und dass hier Gemeinde so ist, aber unser Leben, wir selber funktionieren ganz, ganz oft so. Und das ist das Gegenteil von Sanftmütigkeit. Reich Gottes funktioniert durch Liebe, durch Milde, durch Sanftmut und durch Demut. Und gerade deswegen hat es Kraft zu verändern. Sowohl die Gesellschaft als auch uns selber. Denn nur wir, wenn wir verändert sind, können auch Gesellschaft verändern. Wir können unmöglich, wir können mit ganz, ganz viel Anstrengung schon irgendwas erreichen, aber es wird immer ein Krampf sein und man wird es immer merken. Aber wenn wir verändert sind, wenn unser Herz verändert ist, wenn das, was Jesus eigentlich sogar schon in uns verändert hat, immer klarer zum Vorschein kommt, nämlich das Herz ist ja verändert und da ist noch was drumherum, so wie so eine Kruste und das muss weg. Und dann sind wir Vertreter des Reiches Gottes, weil wir verändert sind, durch Liebe, Milde, Sanftmut und Demut. Das Joch Jesu, sein Dienst und sein Reich steht im krassen Widerspruch zu allen anderen. Jesus ist das Lamm auf dem Thron. Ganz am Ende in Offenbarung ist er das Lamm auf dem Thron. Er ist auch der Löwe Judas, er ist der Löwe, aber er ist auch das Lamm, was Sanftes, was Weiches. Jesus ist damit ein ganz krasser Gegensatz zu allen anderen Systemen der Welt. Und jetzt würde ich gerne, macht hoch die Tür mit euch singen. Ich erspare euch das. Aber ich möchte zwei Verse davon vorlesen. Das sind vor allem eine Strophe oder eine Zeile davon ist mir, als ich darüber nachgedacht habe, eigentlich die ganze Zeit im Kopf rumgegangen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. Ja, es ist schon ein bisschen schwierig, am Ende Mai ein Weihnachtslied zu zitieren, aber Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Darauf kommt es mir an. Der Unterschied, den Jesus macht, ist, macht die Tore weit, der König zieht ein, aber nicht mit Panzern. Und nicht mit irgendwelchen krassen Gefährten, sondern er kommt auf einem Esel. Er kommt auf einem Esel. Er reitet auf einem Esel nach Jerusalem ein und läutet damit seine Herrschaftszeit ein. Das war übrigens nicht, also er ist ja rein, alle haben ihn anerkannt als König. Und es war nicht aus Versehen, es war nicht gescheitert und eine Woche später hat man gemerkt, naja, dann war es halt doch nichts. Also es war nicht einfach nur ein Versuch einzureiten und dann wurde es halt nichts aus dem Putsch. Sondern es war der Beginn seiner Zeit. Auch wenn er danach gekreuzigt worden ist, auch wenn er danach getötet worden ist, auch wenn die Menschenmenge, die ihm noch gejubelt hat, eine Woche später ihn gekreuzigt hat, ist es trotzdem der Anfang seiner Zeit gewesen, seiner Regierungszeit. Er ist als auf dem Esel, als König eingeritten, als krassem Gegensatz zu allen anderen Herrschern. Was ist dein Gefährt? Auf was kommst du an? Auf was fahren wir? Wie kommen wir zum Ziel? Ich habe manchmal die Angewohnheit, alles zunichte zu machen, wenn ich reinkomme. Gar nicht so lustig. Wenn das so ist, dass wir es nicht machen können, wie können wir es dann lernen? Jetzt einfach nur ein Bild angucken von Jesus, wird es sich dann ändern? Ja, vielleicht. Ich glaube, ein Schlüssel daran ist, der Heilige Geist. Die Veränderung, die er bringt, irgendwann habe ich das sogar vorgelesen vorher, das ist auch was mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Die Frucht des Geistes. Sanftmütigkeit ist ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes. Es gibt übrigens nicht Früchte des Heiligen Geistes, es gibt eine Frucht. Es ist wie so eine Traube, wo es verschiedene Trauben dran hat, aber es ist ein Ding. Und die Sanftmut ist ein Teil davon. Das heißt, als Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt, besitzen wir das in uns? Die Frage ist, kommt es raus? Ist es verdeckt vielleicht? Leben wir nach dem Geist oder leben wir nach menschlichem, nach fleischlichen Vorbildern? Aus dem Geist heraus, aus der Intimität mit dem Vater. Habt ihr vielleicht vorher gemerkt, ich habe die Verse vorher auch mitgelesen bei Matthäus. Das ist ein Gespräch Jesu mit seinem Papa, bevor er davon erzählt und einlädt, sein Joch auf sich zu nehmen. Da war er im Gespräch mit einem Papa, mit seinem Papa. Da war er in der Intimität. Das hat er immer wieder gemacht. Das sollten wir auch tun. Galater 5, 16 bis 26 sagt Paulus, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Steht eigentlich alles drin. Das spricht für sich. Lasst uns auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns im Geist wandeln, im Geist, dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben. Es ist natürliche Folge von Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Leben im Geist. Das heißt nicht, nochmal, diszipliniertes und stures Einüben von einer Tugend. Es geht nicht aus eigener Kraft, sondern ist Folge von Leben in Christus. Verwandelt sein in sein Bild. Sanftmütigkeit findet sich oft in irgendwelchen Tugendkatalogen. Also auch gerade, wenn man zurückgeht in die Philosophie, da gibt es die Tugenden. Das ist ein Einlehren, ein Einlernen, eine erstrebenswerte Charakterstärke, die man sich antrainiert. Und ich bin davon überzeugt, dass Sanftmut in dem Sinn keine Tugend ist, sondern es ist als Frucht eine natürliche Folge, die wir in uns haben und die letztendlich nur wachsen muss. Wir haben ein Herz aus Fleisch, das ist sanft, und nicht mehr aus Stein, das war starr. Das haben wir schon. Wir haben die Verheißung aus Hesekiel und Jesus hat es durch den Heiligen Geist in uns schon bewirkt. Wir sind wiedergeboren, das steinerne Herz wurde uns durch ein fleischernes Herz, durch eine sanfte Art eingepfropft und verändert. Es ist somit eine Sanftheit, die aus dem veränderten Herz, aus dem Gemüt entspringt. Also wir haben das schon, nochmal wiederholen. Es hat was mit dem Herz zu tun. Es hat auch was damit zu tun, dass wir oft ein verhärtetes Herz haben, obwohl wir ein weiches Herz drinnen haben. Und nicht der Mensch ist gut von Natur aus, das ist Humanismus, sondern der Mensch wurde erneuert, wenn er mit Christus geht und hat dadurch ein neues Herz bekommen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir wieder da dran an dieses weiche Herz? Wie kommen wir dazu, dass unser Herz tatsächlich, ja, dass es dieses erneuerte Herz zur Geltung kommt? Ich stell mir das so vor wie so eine Zwiebel, die lauter so Schalen drumherum hat, beim einen mehr, beim anderen weniger. Das sind Schalen von Verletzungen, Schalen von irgendwelchen, keine Ahnung, von da, wo wir unser Herz hart gemacht haben, auch wo wir verletzt worden sind, wo Leute auf uns runtergeguckt haben oder keine Ahnung was. Ich glaube, wir können das mit dem Heiligen Geist angehen und können dann daraus, aus einem Heilungsprozess und aus einem Leben mit Jesus und einem Leben aus dem Geist, mehr und mehr die ganze Frucht des Heiligen Geistes in uns zur Schau bringen, aber auch die Sanftheit, um die es heute geht, die Sanftmütigkeit. Die Frage an mich und die Frage auch an euch, was bestimmt mein Leben? Was bestimmt mein Handeln und was bestimmt mein Tun? Ich bin Geist, ich habe eine Seele und ich lebe in einem Körper. Nochmal, ich bin Geist, habe eine Seele und lebe in einem Körper. Das ist was ganz, ganz Wichtiges zu verstehen. Wir müssen verstehen, wir haben einen Körper, wir sind nicht Körper. Der Körper ist vergänglich, der Geist und die Seele sind ewig. Das heißt, wir sind in erster Linie Geist, denn nur im Geist können wir anbeten, nur im Geist können wir connecten zu Gott. Und der Geist, unser Geist, ich rede nicht vom Heiligen Geist erstmal, ich rede von unserem Geist, der wieder erneuert wurde, wieder geboren wurde, um wieder in Verbindung zu sein mit Gottes Geist. Und nur aus dieser Verbindung heraus können wir tatsächlich überhaupt leben und schon gar überhaupt als Christen leben. Die Frage ist, was von dieser Dreieinigkeit, die wir sind, bestimmt unser Leben. Aus was heraus lebe ich? Lebe ich aus der Seele? Die Seele ist nicht schlecht. Die Seele ist neutral. Sie darf nur nicht leiden. Weil die Seele ist mein Wollen, das ist ziemlich egozentrisch. Da geht es die ganze Zeit um mich, um was mir gut tut. Deswegen ist auch oft Psychologie, geht es ganz, ganz oft darum, was mir gut tut und ganz egal, was den anderen um dich herum gut tut. Geht nur um dich, weil du sollst ja gut rauskommen. Wenn unsere Seele bestimmt, wenn wir aus der Seele heraus, wenn wir seelische Entscheidungen treffen, dann geht's eben ganz, ganz arg um mich. Wenn unser Körper regiert, dann geht es ganz viel um unsere körperlichen Bedürfnisse, um Hunger, um Wohlbefinden, um Schmerzvermeidung, um was auch immer. Auch keine schlechten Sachen. Aber unser körperliches, unser fleischliches Denken darf nicht unser Leben regieren. Dann können wir die Frucht des Geistes nicht erwarten. Das funktioniert nicht. Wir sollen sowohl auf unsere Seele als auch auf unseren Körper Acht haben. Und wir haben da auch eine Verantwortung. Aber bestimmen soll unser Geist. Und das muss man lernen. Im Geist zu leben. Mein Geist, mein Inneres in Verbindung zu Gottes Geist. Der Geist wurde wiedergeboren und lebt aus der Verbindung zu Gottes Geist. Nicht was ich will, sondern was er will, bestimmt mein ganzes Handeln, mein Wollen und mein Tun. Also Gottes Geist, mein Geist zieht von Gottes Geist Leben und gibt Seele und Körper dieses Leben weiter. Ganz, ganz oft leben wir seelisch und erwarten, dass Gott uns seelisch segnet und dass wir dann daraus irgendwas machen, und es funktioniert halt leider so nicht. Und nochmal, ich habe es leider immer noch nicht ganz umgesetzt. Ich bin auf dem Weg und ich wäre gern viel, viel weiter. Aber es funktioniert nur, wenn wir auch tatsächlich dranbleiben. Wenn wir ja auch wirklich danach streben, auf diesem Weg zu sein und im Geist zu leben, wenn wir es erstmal kapiert haben. Wenn wir es erstmal verstehen. Wir müssen es auch bejahen. Es gibt einen Geist. Es gibt eine geistliche Welt, die ist realer als die sichtbare Welt. Denn das alles, was wir sehen, wird irgendwann vergehen. Irgendwann wirst du beerdigt werden und wirst zerfallen in deine Einzelteile. Dein Geist aber wird lebendig sein. Weiter. Immer. Jesus sagt, und das ist wichtig, ein Schlüssel, Jesus sagt, meine Speise ist nicht von dieser Welt. Es geht nicht nur ums Essen, es geht nicht nur um Körper, es geht nicht nur ums Sichtbare, sagt er in Johannes 3, Vers 4, glaube ich. Oder er sagt auch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Befolgen des Willens des Vaters in Matthäus 4, Vers 4. Es geht um den Geist. Ich bin mit Christus gekreuzigt und lebe nicht mehr ich, sondern Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Erstmal. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es immer ganz cool, wenn es Beispiele gibt, vor allem in der Bibel, wo ich mich ein bisschen vergleichen kann und sehen, ganz so schlecht stehe ich doch nicht da. Oder zumindest bin ich nicht alleine unterwegs. Zumindest gibt es da Menschen, die, also der Petrus, den finde ich immer wieder cool, weil er, ja, ich kann da manches so ein bisschen nachvollziehen. Da gibt es ein Vorher und ein Nachher, dazwischen gibt es eine Begegnung mit Jesus. Vorher vorlaut, temperamentvoll, gewalttätig, der haut einem Soldat einfach mal das Ohr ab. Danach immer noch klar und deutlich, aber innerlich total verändert. Er hat es gelernt, aus dem Geist zu leben, durch eine Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen. Der war übrigens schon ganz eine Weile mit Jesus unterwegs. Ja, der ist mit ihm gelaufen. Aber die Begegnung nach der Auferstehung, die war entscheidend. Und die Fülle mit dem Heiligen Geist sowieso. Der Paulus, vorher Freude am Tod von Stephanus, Verfolgung der Christen im Eifer für Gott, Begegnung mit Jesus, bereit zu sterben für Gott. Der war schon trotzdem ganz schön, ich glaube, der ist sicher aufgestanden. Also vor allem in seinen Briefen. Er sagt sogar mal irgendwann im 2. Korinther, dass er eigentlich vorzieht, wenn er in Person ist, relativ sanftmütig aufzutreten, aber eher in seinen Briefen schreibt und relativ deutlich schreibt. Aber der Mann hat sich ganz gewaltig verändert. Und eins der krassesten Beispiele finde ich Mose. Über Mose wird gesagt in 3. Mose 12, Vers 3, aber Mose war ein sehr sanftmütiger oder demütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Krass, oder? Das war ein Mörder. Er war ein Mörder. Der hat jemanden umgebracht. Und über ihn heißt dann nachher, Mose war ein sehr sanftmütiger, demütiger Mann, sanftmütiger als alle anderen Menschen. Da gab es ein Vorher. Da hat er aus seiner eigenen Kraft gelebt. Er wusste, er ist berufen, beziehungsweise er wusste, da ist was da auf meinem Leben, das wusste er und er war berufen. Aber er hat es aus eigener Kraft gemacht und wurde zum Mörder. Dann ist er weggegangen, ist abgehauen. Er hat es ad acta gelegt, hat gedacht, nie wieder, nie mehr wieder. Aber Gott, für Gott war es noch nicht vorbei und er hat ihm eine Begegnung geschenkt mit seiner Herrlichkeit, mit dem verzehrenden Feuer, das aber gar nicht verzehrt hat. Und in dieser Erfahrung wurde der Mose verändert. Und dann sagt er später, 2. Mose 32, da könnte man noch mehr Verse lesen, ich begrenze mich jetzt ein bisschen auf ein paar Verse, in 2. Mose 32, 9 bis 11 und 30 bis 33 heißt, und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre, dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, dass du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägyptens geführt hast? Stellt euch mal das Angebot vor, das Gott Mose macht. Gott sagt, ich bin echt sauer auf dieses Volk, wir haben gerade das Kalb gebastelt. Und Gott selber sagt, da haue ich jetzt mal richtig rein und ich fange mit dir neu an. Stell dir mal vor, Gott sagt zu dir, ich lösche alle aus und ich fange mit dir neu an. Gib dir alles, was du brauchst und wir zwei, du und ich, wir fangen an. Was würdest du machen? Und es geschah am folgenden Tag, da sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen und nun will ich zum Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich Sühne erwirken für eure Sünde. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Aber nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich gesündigt hat. Krass. Krass. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist Demut, das ist Sanftmütigkeit. Das ist andere wichtiger nehmen als sich selber. Das ist die Sache Gottes. Der Mose hat darüber nachgedacht, was wollen wohl die Ägypter sagen und die ganzen Völker drumherum, wenn Gott das Volk jetzt zunichte macht, das er gerade noch befreit hat. Ihm ging es um die Sache. Krasses Beispiel. Was sind die Schlüssel? Verwandelt durch die Gegenwart Gottes. Verwandelt in der Gegenwart Gottes. Begegnung mit dem Auferstandenen. Ich dachte eigentlich, du sagst noch ein bisschen mehr über das Zelt der Begegnung vorher. Im Vorfeld hat die Jolie so ein bisschen was erzählt von Zelt und von Gottes Gegenwart, das ja im Zelt repräsentiert ist. Das Zelt der Begegnung, der Prototyp des Tempels sozusagen. In diesem Zelt, in dieser Begegnungsstätte, fand Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes statt. Begegnung mit dem Auferstandenen. Petrus hat eine Begegnung mit dem Auferstandenen, gnädigen Jesus. Er hat Gnade und Liebe erfahren, das veränderte ihn komplett. Paulus hat eine Begegnung mit dem Auferstandenen und eine Veränderung durch Zeit mit Gott in der Einsamkeit. Er war nach seiner Begegnung jahrelang in der Wüste und hatte eine krasse Begegnung, eine Offenbarungszeit mit Gott. Dort hat Gott ihm das schon studierte Evangelium tatsächlich erklärt. Sonst wäre er immer noch im Alten Testament stecken geblieben. Und durch diese krasse Zeit mit Gott hat er die krasse Offenbarung über die Gnade, von der wir jetzt profitieren. Mose wird nach seinem Zerbruch erneut berufen und eingesetzt. Er lernte in absoluter Verbindung und Abhängigkeit zu Gott agieren. Das Ermutigende hier, Gott hat schon immer mit imperfekten Menschen gearbeitet und er tut es auch bis heute. Ja, genau. Was kann zu meiner Veränderung beitragen? Schauen auf Jesus. Bau dir Momente ein, richte dein Leben danach aus, auf Jesus zu schauen. Sei da kreativ, lass dir dabei helfen. Die Gemeinde ist auch dazu da, dir dabei zu helfen. Sei es im Gottesdienst, sei es im Worship, sei es im Montagabend, sei es in irgendwelchen Veranstaltungen im Hauskreis. Aber und du selber auch, es ersetzt alles nicht deine eigene Initiative, auch zu Hause auf Jesus zu schauen. Verbringe Zeit in seiner Gegenwart. Nochmal ein ganz, ganz krasses Beispiel ist der Josua. Das war ja sozusagen der Jünger von Mose. Der hat so die Anfangszeit von Mose nicht gehabt. Der hat ihn kennengelernt, wo er schon demütig war. Wo er schon sanftmütig war. Und über Josua heißt es im 2. Mose, ich glaube 33, könnt ihr selber suchen. Da heißt oder Mose verließ das Zelt, also das Zelt der Begegnung. Josua, da wird er, glaube ich, das erste Mal erwähnt, der kommt nicht mehr raus. Der bleibt einfach drin. Der bleibt einfach in der Gegenwart Gottes. Es ist kein Zufall, dass der Josua mit dem Kaleb zusammen nachher sich nicht beeindrucken lassen hat von diesen scheinbaren Riesen. Und der Josua hat das Land ererbt. Der hat es bekommen, die anderen nicht. Der hat sozusagen in der Gegenwart Gottes gekämpft. Der hat damals sein Zelt aufgebaut und sein Bett gleich da reingestellt. Also verbringt Zeiten in seiner Gegenwart. Gebet um Veränderung. Über alles bewahre dein Herz, steht in den Sprüche. Und Gebet hilft. Gebet hilft auch füreinander. Auch in Prozessen. Sozo gibt es ja auch noch. Ist ein gutes Tool, tatsächlich, das Herz zu verändern. Geistliche Disziplin, oh Mensch, ja, aber muss auch sein. Gehört auch dazu. Wir können dadurch zwar nichts erbauen, aber es hilft uns, auch uns verändern zu lassen. Da gehört auch Bibellese übrigens dazu. Da gehört Gebet dazu, auch Fasten, verschiedene Sachen, geistliche Disziplin. Das wäre eine Predigtreihe für sich. Gute Vorbilder gehören auch dazu, richtiger Umgang. Vielleicht muss man da auch mal ein bisschen ansetzen, mit dem Rotstift. Mit wem verbringe ich meine Zeit? Mit was verbringe ich meine Zeit? Mit wem? Wer ist mein Umgang? Und so weiter und so weiter. Sanftmut bringt wahre Veränderung. Wenn wir sanftmütig sind, dann wird es auch eine Auswirkung auf unser Drumherum haben. Durch gelebte Sanftmut bauen wir Gottes Reich in unserer Umgebung. Gewalt schüchtert ein, Sanftmut verändert von innen heraus. So, jetzt lade ich euch ein, noch gemeinsam auf Jesus zu schauen. Und ihr könnt wegen mir schon mal was musikalisch machen, ein bisschen im Hintergrund spielen. Und dann lese ich euch 1. Korinther 13 vor, ein Teil davon. Und ihr dürft gerne die Augen zumachen. Wenn ihr wollt, müsst ihr nicht. Und innerlich wirklich auf Jesus schauen. Und dann lasst uns da ein bisschen drin bleiben, ein bisschen meditieren. Ich habe den Text ein bisschen verändert. Ich hoffe, Jesus vergibt mir. Ich habe ihn ein bisschen umgeschrieben, aber ich glaube, es ist, also wenn ich Mathe auf die Bibel anwende, dann ist es korrekt. Denn Jesus ist gleich Liebe und Liebe ist gleich Jesus. Und somit habe ich das ein bisschen verändert. Ihr werdet es gleich merken. Jesus. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber Jesus nicht hätte, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle, zu nichts zu gebrauchen. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzen könnte, aber Jesus nicht hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber Jesus nicht hätte, so nützte es mir nichts. Jesus ist langmütig und gütig. Jesus beneidet nicht. Jesus prahlt nicht, er bläht sich nicht auf. Er ist nicht unanständig, er sucht nicht das Seine, er lässt sich nicht erbitten, er rechnet das Böse nicht zu. Er freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Er freut sich aber an der Wahrheit. Er erträgt alles. Er glaubt alles. Er hofft alles. Er erduldet alles. So lasst uns gemeinsam hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, und verwandelt werden, mehr und mehr, in sein Ebenbild. Als Christen müssen wir keine Weicheier sein, wohl aber sanftmütig. Lasst uns Mut zur Sanftheit haben. Und ich danke dir, Jesus, dass du vorangegangen bist, dass du mit uns gehst und dass wir in deinem Joch eingespannt sind und von dir lernen können. Jesus, offenbar du dich mehr und mehr in unserem Herz, dass die Krusten von Verletzung abfallen und dieses weiche Herz, das du uns schon eingepflanzt hast, zur Geltung kommt. Und helf uns, dass wir keine neuen Krusten bilden, sondern dass wir lernen, im Geist zu leben und Gutes und Wohlgefälliges in unser Herz zu lassen. Bewahre uns, Jesus. Danke, dass du mit uns auf dem Weg bist. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns, dass du uns jetzt ermutigst und dass du zu uns sprichst. Und auch wenn wir nachher nach Hause gehen, nicht aufhörst zu sprechen, und auch heute Nacht, wenn wir träumen, dass du da drin bist. Danke, Jesus, wir sehen auf dich. Wir können nur staunen.